Wolf-Dietrich Schnurre schreibt in der Welt:
Ich setze Terror und Diktatur nicht unbedingt gleich mit dem Kommunismus. Aber ich setze Terror und Diktatur gleich mit der Schreckensherrschaft Ulbrichts.
Die Protestrufe, von besonders Mutigen hinausgeschrien, sind verstummt. Die Bezirksgerichte arbeiten auf Hochtouren. Bis Mitte September sind über 1000 Zonenbürger, die ihr Unbehagen mit den Maßnahmen des 13. August allzu unvorsichtig geäußert haben, zu Gefängnis und Zuchthaus verurteilt. 80% davon Arbeiter im Arbeiter- und Bauernstaat. Der Philosoph Ernst Bloch, bisher Leipzig, am 13. August gerade in der Bundesrepublik weilend, schreibt an den Präsidenten der Ostdeutschen Akademie der Wissenschaften:
Nach den Ereignissen vom 13. August, die erwarten lassen, dass für selbstständig Denkende überhaupt kein Lebens- und Wirkungsraum mehr bleibt, bin ich nicht mehr gewillt, meine Arbeit und mich selber unwürdigen Verhältnissen und der Bedrohung, die sie allein aufrechterhalten, auszusetzen. Mit meinen 76 Jahren habe ich mich entschieden, nicht nach Leipzig zurückzukehren.
Und General Clay erklärt auf einem Empfang in Berlin:
Man sollte endlich die Tatsache anerkennen, dass es zwei deutsche Staaten gibt.
Die Bild-Zeitung fragt:
Wird Deutschland ausverkauft?
Diese Schlagzeile geht durch die Weltpresse. Und noch immer ist die Bundesregierung nicht in Sicht. Herbert Wehner folgert im Rundfunk:
Umso nachteiliger ist es, wenn nicht nur die Regierungsbildung selbst von den Beteiligten in einer Weise behandelt wird, die unsere Verbündeten zu der Auffassung bringen könnte, wir Deutschen nähmen die doch uns besonders betreffende Krise nicht sehr ernst, sondern wenn auch dabei und dadurch noch das Parlament in Mitleidenschaft gezogen wird. Von der inneren Verfassung der Bundesrepublik wird es in entscheidendem Maße abhängen, ob und wie die gegenwärtige Krise bewältigt werden kann.
An diesem 4. Oktober 1961 springt ein Mensch in den Tod. Bernd Lünser, 22 Jahre alt. Die Mauer hat ihn von seinem Westberliner Studienplatz getrennt. Schließlich sucht er den Weg übers Dach. Der Ostberliner Wachtmeister Peter und ein Westberliner Polizeibeamter berichten:
Und da haben wir den angerufen, er soll zurückkommen. Und es hat auch nicht getan. Und da ist auf dem Dach hinten lang gerannt und hat immer Hilfe, Hilfe gerufen.
Der Flüchtling konnte sich jedoch mehrmals losreißen und lief auf dem Dach, verfolgt von dem Volkspolizisten, hin und her.
Ich hatte ihn dann bei in die Nicke gekriegt und hat ihn mich so drüber weggezerrt. Und da lag er mit dem Kopf in den Schneefang drin. Und da konnte ich nicht weiter. Und dann habe ich ihn dann wieder losgelassen, weil ich dann bald runtergefallen wäre selber. Und dann ist er da hochgerannt auf den Tag lang.
Gleich darauf schoss die FOPO in Richtung West-Berlin. Und zwar mehrere Schüsse, die vor mir und vor meinen Kollegen zum Teil auf das Straßenpflaster gingen und zum Teil vorbei pfiffen. Wir eröffneten daraufhin das Feuer aus unseren Dienstpistolen, um die FOPO dazu zu zwingen, das Feuer einzustellen.
Er ist dann abgesprungen, er sollte ins Fangtuch rüberhüpfen.
Er verfehlte jedoch tragischerweise das Sprungtuch und schlug auf dem Straßenpflaster auf.
Und mich haben sie dann ins linke Oberbein geschossen.
In diesem Augenblick trat sowohl oben auf dem Dach als auch unten auf der Straße Todesstille ein.
Hin und wieder kommt noch ein Flüchtling durch, als Ausländer getarnt, offen durch die Kontrolle, in einem Erdtunnel kriechend, aus dem Fenster springend. Doch die Zahl der Opfer, die die Freiheit nicht erreichen, wächst. Totengräber und Volksrichter legen Nachtschicht ein.
Beantrage gegen den Angeklagten Steglich. Wegen gegangener Verbrechen gegen die Paragraph 17 und 21 StGB in Verbindung mit Paragraph 73 Strafgesetzbuch eine Zuchthausstrafe von 15 Jahren. Ich beantrage gegen den Angeklagten Mohr wegen begangener Verbrechen, die gegen die Paragraph 17 und 21 StGB in Verbindung mit Paragraph 73 StGB eine Zuchthausstrafe von 7 Jahren.
Zu einem späteren Stichtag wird man registrieren:
Nachweislich 146 Flüchtlinge sind gestellt und in Ostberliner Gefängnisse und Zuchthäuser eingeliefert worden. 21 bezahlten ihre Flucht mit dem Leben.
Die Zahl wird wachsen. Radio DDR lässt die Leichen besingen.
Im Rias sprach man in der Nacht von einer toten Dame. Die sprang da aus dem vierten Stock, dem Rias zur Reklame. Herr Schmidt, der kriegte einen Schock. Was hat sie da gemacht? Die Leiche aus der Meisenstraße.
Der Radiokrieg um die Mauertoten nimmt ekelerregende Formen an. Der Tod ist zur Kabarettnummer geworden. Michael Mansfeld schreibt:
Hier wird niemand mit reinem Gewissen davon kommen. An keinem Ort der Welt.
Und resigniert kommt die Feststellung:
Welches Volk der Welt mauert sich schon selbst ein? Bei den Spaniern zum Beispiel würde ein solcher Bau 10 Jahre dauern. Hier klappt es in 48 Stunden. Es hat schon immer geklappt. Die Masse der Deutschen hat offenbar bis heute nicht begriffen, dass die Mauer am Brandenburger Tor eine verteufelte, besser gesagt, eine verfluchte und verdammte Ähnlichkeit mit der Mauer ums Warschauer Ghetto hat, die auch von Deutschen errichtet wurde.
Der Kalte Krieg ist überhitzt, die deutsche Spaltung geht bis ins Mark. James Reston in der New York Times:
Die Westdeutschen haben in einer Welt der Träume gelebt, als sie glaubten, dass Deutschland wiedervereinigt werde oder dass jemand einen Krieg riskieren würde, um ihre Grenzen zu ändern oder die de facto Anerkennung Ostdeutschlands aufzuhalten.
Eine kalte Dusche, die dem Kalten Krieg die fliegende Hitze nehmen soll. Alterspräsident Pferdmenges eröffnet den 4. Bundestag.
Unsere Bundesrepublik, unsere Brüder und Schwestern in der Zone und in Ostberlin, ja, die ganze Menschheit bangt um die Zukunft, um ihre nahe Zukunft. Die Weltmächte sind hoch aufgerüstet, nuklear bewaffnet, ihr Prestige ist engagiert. Der Grat, auf dem wir zwischen Krieg und Frieden wandeln, ist schmal.
Und wie schmal der Grat geworden ist. Professor Alfred Kantorowitsch, selbst einst aus der Zone geflohen, schreibt:
Die einzige Möglichkeit, in einer Diktatur Widerstand zu zeigen, ist, zu den Untaten des Regimes zu schweigen.
Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland meint:
Wir Kommunisten haben seit dem Erscheinen des Kommunistischen Manifests den Ehrgeiz, alle Menschen ehrlich zu machen. Das haben wir besonders seit dem 13. August mit einigen Leuten getan. Wir haben nie so normal gelebt wie jetzt.
In Moskau geht der 22. Parteitag der KP-DSU über die Bühne. Von Bomben ist die Rede, 100 Megatonnen. Wer ahnt, was das bedeutet? Chruschtschow will bis Ende Oktober eine kleine Bombe zünden, nur 50 Megatonnen.
2500 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe, 37 Mal energiereicher als alle konventionellen Bomben, die im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland fielen, zusammengenommen.
Eine Schockwelle läuft vom Moskauer Parteitag aus um die Welt. Jenem Parteitag, von dem der sowjetzonale Generalleutnant Kessler meint:
Dort wird eine herrliche Perspektive nicht nur für die Völker der Sowjetunion, sondern für die ganze Welt beraten und schließlich beschlossen. Und von diesem 22. Parteitag strahlt eine Festigkeit, eine Ruhe, eine Sicherheit aus, die geradezu fabrierend ist für alle Menschen. Und diese kleinen Leute hier versuchen mit solchen Mätzchen wie Provokationen unserer Staatsgrenze...
Mätzchen? Was ist geschehen?
Der US-Gesandte Leitner hat mit Militärbedeckung seine Einfahrt nach Ostberlin erzwungen.
Heraus zu meinen...
Und diese Armleuchter, auf Deutsch gesagt, versuchen durch solche Provokationen das Rad der Geschichte aufzuhalten. Das wird ihnen nicht gelingen.
Das Feuerrad der Geschichte dreht sich in Sibirien, 30 bis 60 Megatonnen hell. Die Welt muss weiter mit der Bombe leben. Am 9. November wird Dr. Adenauer wieder zum Bundeskanzler gewählt. Der sowjetische Ministerpräsident empfängt den deutschen Botschafter Kroll. Das wird für den Botschafter böse Folgen zeitigen, denn er soll versucht haben, im Alleingang Geschichte zu machen. Stuart Alsop spricht die Gedanken der amerikanischen Expertengruppe für das Berlin-Problem aus.
Wenn der Westen den Russen Berlin kampflos überlässt, so wird das der Beginn eines Prozesses sein, der mit mathematischer Sicherheit zum Zusammenbruch der westlichen Allianz führt. Und niemand bezweifelt auch, dass dann die kommunistische Herrschaft zunächst über Europa und später über die ganze Welt nicht mehr fern ist.
Endlich ist das neue Bundeskabinett bestellt, zum 4. Mal unter Konrad Adenauer, mit CDU, CSU, FDP. Gerade zur rechten Zeit, dass der Kanzler wieder in Amt und Würden den posthumen Sturz Stalins auch in der DDR erleben kann.
Seit heute Nacht, dem 14. November 1961, gibt es kein Elektroapparatewerk Stalin mehr. Die Stalinallee heißt wieder Frankfurter Allee. Bei strömendem Regen wechseln die Straßenschilder. und das Stalin-Denkmal stürzt. Stalins Leiche ist jetzt ganz tot. Wie dichtete noch der Parteidichter Kuba zu Stalins erstem Tod?
Wen so wie dich die Welt zu Grabe trägt, des Herz im Herz der Völker weiterschlägt. Dein Atem weht in unserer Fahnen wehen, dein Name lebt in leuchtenden Alleen.
Die Schilder sind abmontiert. Über die Ufer der Politik spült die neue Welle. Der greise Kanzler fliegt nach Washington. Er verhandelt mit Kennedy über Berlin, über Deutschland. Der Präsident will wissen, welche Konzessionen Bonn zu machen bereit sei.
Nun, wir wollen die Stetigkeit in der Sicherheit von Berlin. Und Berlin darf nicht Mut verlieren.
An der Mauer aber sieht es so aus.
Am Brandenburger Tor zieht sich eine breite Betonwand ovalförmig rund um den Hindenburgplatz. Gestern bei Einbruch der Dunkelheit fuhren hier sogenannte Volksarmisten mit Lastkraftwagen auf. Die Pioniere errichteten eine Sichtblende aus Hartfaserplatten. In diese Hartfaserplatten sind Gucklöcher eingeschnitten und hinter jedem Guckloch steht ein Volksarmist und späht in den Westen. Andere Volksarmisten stehen mit dem Rücken zum Westen und bewachen die Bauarbeiter. Am Brandenburger Tor sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Die Mauer hat eine Höhe von ungefähr 2 Metern und ist auch 2 Meter breit. Links von uns in Richtung Ebertstraße ist eine Postenkette von sogenannten Volksarmisten aufgezogen. Auch dort arbeitet noch ein Kranwagen, auch dort sind noch Bauarbeiter dabei, die zweite Mauer zu errichten.
Eine zweite Mauer. Wie viele Mauern noch? Die steinernen, die aus Fleisch, aus enttäuschten Hoffnungen, die aus Tränen. Volkstrauertag. Wolf-Dietrich Schnurre sagt im Hessischen Rundfunk:
Jeden Tag Flüchtlinge, jeden Tag Schüsse, immer Tränengas, ständig die Mauer. Heute verhaftet, morgen entkommen, gestern erschossen, eben verwundet. Da Zuchthaus, dort Deportationen. Wie soll man leben mit diesen ätzenden Bildern im Herzen? Es ist kein Leben, nein. Es ist vor allem für diejenigen keins, auf die sich diese Ungerechtigkeit und dieser Terror beziehen und die jenen Verfolgungen gnadenlos ausgeliefert sind. Liegen sie nachts nicht auch wach und starren zur Decke? Ich beschwöre sie, meine Hörerinnen und Hörer, beschwöre sie gerade heute am Volkstrauertag, an dem die Mauer mit Asche bestreut werden müsste. Geben Sie der Müdigkeit Ihrer Anteilnahme nicht nach. Es besteht kein Anlass zu vermuten, es habe sich etwas gemildert. Dass die Zeit vergangen ist, heißt nicht, dass auch das Unrecht verging.
In Bonn läuft die Regierungsarbeit an. Anstelle des erkrankten Bundeskanzlers verliest Vizekanzler Erhard die Regierungserklärung.
Die Aussichten der Welt, durch Abrüstung den Frieden zu erhalten und zu sichern, sind leider nicht ermutigend. Im Gegenteil, die von der Sowjetunion hervorgerufene Krise um Berlin zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die freien Völker sich gegen einen mit militärischen Mitteln ausgeübten Druck gemeinsam sichern müssen. Daher betrachtet die Bundesregierung die Stärke der NATO als das Gebot der Stunde.
Der Star-Kommentator von Radio DDR, Karl Eduard von Schnitzler, folgert:
Wiedervereinigung Deutschlands durch Nichtanerkennung der DDR und Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Das sind Eroberungsziele.
Schnitzler sagt, es sei ein Segen, dass es die DDR gebe.
Denn wir sind es, die diesem Programm des nationalen Selbstmordes ein Programm entgegensetzen, das auf die Sicherung des Friedens, des Lebens und der friedlichen Arbeit unseres Volkes gerichtet ist.
Er bezweifelt Erhards Wahrheitsliebe.
Die Bundesregierung weiß, dass die Ziele nicht mit Gewalt erreicht werden können. Jeder dahingehende Versuch würde zur Zerstörung unseres Landes und großer Teile der übrigen Welt führen. Es wäre das Ende jeder Deutschlandpolitik.
Vor dem Bundestag sagt der regierende Bürgermeister von Berlin:
Wir stehen, meine Damen und Herren, an einem entscheidenden Einschnitt unserer Geschichte. Deutschland war 1945 besiegt. Es wurde 1949 politisch organisiert. Und 1962 wird sich entscheiden, ob seine Teilung besiegelt wird. Nach 12 Jahren Bundesrepublik müssen wir Wünsche als Illusionen erklären. Die bisherige Wiedervereinigungspolitik ist gescheitert. Es gibt heute offensichtlich keinen erkennbaren Preis für die Wiedervereinigung außer dem der Aufgabe der Freiheit.
Was soll die Bundesrepublik tun?
Wir haben uns zu den Menschen in der Zone hinzuwenden. Das Herz der Nation schlägt hier, aber das Gewissen lebt vor allem in der Unterdrückung drüben. Und ohne das Gewissen können wir nicht leben.
Es ist der 6. Dezember, Adventszeit, Zeit der Erwartung des Erlösers. Der FDP-Vorsitzende Erich Mende erklärt:
Das Schicksal dieser Stadt ist unlösbar mit der Zukunft unseres Vaterlandes verbunden. Das Berlin-Problem wird erst dann endgültig gelöst sein, wenn Berlin wieder Hauptstadt eines wiedervereinigten Deutschland ist.
Der ehemalige Außenminister und jetzige CDU-Fraktionsvorsitzende Heinrich von Brentano sagt:
Darum möchte ich auch für meine politischen Freunde sagen, sind wir auch bereit, uns hier in diesem Hause und vor dem deutschen Volke einzusetzen, dass wir alle, ich wiederhole, alle, die Opfer bringen, die gebracht werden müssen, um der Welt den Frieden zu erhalten und dem deutschen Volk die Freiheit zu sichern und denen, die sie verloren haben, wiederzugeben.
Der SPD-Abgeordnete Erler sagt:
Denn was in Berlin und was in der Zone geschieht, das geschieht auch in Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist ein Vorgang, der sich in der ganzen Nation abspielt. Und wir hier, das ist der Auftrag unseres Grundgesetzes, wir sprechen für jene Deutschen, die nicht in Freiheit sprechen können. Und im bescheidenen Maße unserer Möglichkeiten sind wir auch aufgerufen, für sie zu wirken.
Die Möglichkeiten sind wahrhaftig bescheiden geworden. Frage man laut, wo die Schuldigen wohnen. Die DDR hat bereits im Oktober die Einfuhr von Medikamenten verboten. Staatssekretär Tedijk protestiert im Namen der Bundesregierung.
Durch diese in höchstem Maße unmenschliche Schikane sind zahllosen Kranken in der Sowjetzone lebenswichtige Arzneien entzogen worden, auf die sie dringend angewiesen sind und die ihnen bis Ende Oktober von Verwandten und Bekannten aus der Bundesrepublik geschickt worden waren.
Nunmehr müssen den Geschenksendungen mit gebrauchten Textilien und Schuhen amtliche Desinfizierungsbescheinigungen beiliegen. Die Möglichkeiten sind so bescheiden geworden. Der Student Dieter Wohlfahrt sinkt am Stacheldraht tot zusammen. Mehrere Schüsse aus Fopo-Karabinern. Wer jetzt noch fliehen will, muss Gewalt anwenden, von langer Hand vorbereiten. Zum Beispiel
dem fahrplanmäßigen Zug ab Oranienburg.
19.33 Uhr von Oranienburg, 20.44 sollte er in Albrechtshof sein. Und wir sind halt durchgefahren.
Sie hatten 20 Personen bei sich, von denen Sie wussten, dass Sie unbedingt in den Westen wollten, denn Sie sind fast alle miteinander verwandt. Die Reisenden im Zug sicherten sich dadurch, dass Sie die Koffer an die Außenwände der Wagen stellten und sich auf den Boden legten, als Sie durchfuhren in Albrechtshof.
Ja, man konnte ja damit rechnen, dass die Burschen würden schießen, nicht? Ich habe mir dadurch gesichert mit meinem Heizer, dass wir uns in den Kohlentender begeben haben, denn wenn die da die Lok beschossen hätten, konnte man damit rechnen, dass irgendwelche Querschläger uns hier treffen könnten, nicht?
Nur wenige werden später noch durchkommen. Was kann getan werden?
Wir fordern mit der Regierung und mit Ihnen allen die Beseitigung der Rechtsbrüche seit dem 13. August. Die Mauer muss weg.
Aber wie? Als der indische Religionsphilosoph Radhakrishnan, Staatspräsident Indiens, in den Mauermonaten den Friedenspreis des deutschen Buchhandels empfängt, spricht er auch zur deutschen, zur Weltsituation.
Wenn wir die menschliche Freiheit verwerfen und glauben, dass wir vom Strudel der Ereignisse mitgerissen werden und dass dieser Strom uns in ein Chaos schwemmt, dann wird das auch geschehen. Und wir werden verantwortlich dafür sein. Wenn wir auf die Torheiten, Verbrechen und die Massaker der Geschichte schauen, dann finden wir, dass sie möglich waren, weil die Menschen die Stimme ihres Gewissens unterdrücken.
Worte der Weisheit, doch wer hört sie noch? Hans-Werner Richter zieht in seinem Rowohlt-Taschenbuch Die Mauer oder der 13. August Bilanz.
Es bleibt die Notwendigkeit der Frage einer aktiven Ostpolitik, trotz allem, was geschehen ist. Nur sie kann den 17 Millionen hinter der Mauer die Erleichterung bringen, auf die sie warten. Nur sie kann vielleicht zum Abbau der Mauer führen. Und nur durch eine solche Politik ist auf lange Sicht vielleicht die Wiedervereinigung möglich. Es gibt keinen anderen Weg und wir haben keine andere Wahl.
Und so lautet die Antwort des Berliner regierenden Bürgermeisters auf die Frage, was bleibt zu tun?
Wir müssen die kommunistische Herausforderung annehmen und wissen, dass wir uns an den kulturell-geistigen und an den sozialen Fronten zu bewähren haben werden. Wir brauchen die Intelligenz unseres Volkes und müssen auf den Tag hinarbeiten, an dem bei uns in der Bundesrepublik nicht mehr das Geld über den Geist zu bestimmen haben wird, sondern der Geist über das Geld.
Wir brauchen die Intelligenz unseres Volkes, sagte Willy Brandt. Sie soll die Antwort sein an Ulbrichts Mauer, auch oder gerade weil sie so unbequem ist, wie Wolf-Dietrich Schnurre.
Und bitte widerstehen Sie denen, die der Existenz der Mauer mit rechtfertigender Logik, vielleicht gar mit der hinkenden Logik der Geschichte beikommen wollen. Was ist dann aber der wahre Anlass der Mauererrichtung gewesen? Fatalerweise deuten am liebsten unsere sogenannten Realpolitiker auf ihn hin. Ulbricht habe sich in einer Zwangslage befunden, argumentieren sie. Die Zone wäre ausgeblutet, hätte er den Flüchtlingsstrom nicht mit der Mauer gestaut. Bringt man es fertig, wie diese realpolitischen Argumentierer es ja ihr Leben lang tun, das Einzelschicksal hier also einmal beiseite zu lassen, so dürfte sich einem aber doch wohl noch immer als erstes die Frage aufdrängen, und wie wäre es gewesen, statt derart dilettantisch verspätet der Wirkung entgegenzutreten, Jahre zuvor schon durch humanere Lebensbedingungen erst gar keine Ursache für eine so katastrophal anschwellende Flüchtlingsbewegung entstehen zu lassen? Ich meine, wenn schon realpolitisch gedacht, dann doch wenigstens nicht im Ulbrichtschen Sinne. Und von hierher betrachtet stellt sich die Mauer nun allerdings als pure steingewordene Bankrotterklärung heraus. Als Bankrotterklärung eines Regimes, das seine Bürger nur noch mit Todesstreifen und Maschinengewehren, mit Stacheldraht verhauen und zugemauerten Fenstern zu halten versteht.